Boah, ich krieg Gänsehaut.
Daran kann ich mich sehr gut
erinnern. Boah, mach mich nicht, du machst mich fertig.
Da hat auch jemand einen entscheidenden Elfmeter geschossen. Ich weiß gar nicht, wer das war.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Budenschnack in der grünen Bude auf der Weser. Ja, ja. Für alle, die es nur hören, ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe mit wilden Handbewegungen dafür gesorgt, dass das Publikum durchdreht. Es hat also Lust auf den Abend heute, da freue ich mich sehr drauf. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich sehe ein paar Gesichter schon des Öfteren. Das zeigt mir, wir machen hier offensichtlich eine Sache, die euch gefällt. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und wir haben ja diese Woche uns was überlegt, was ein bisschen jünger, ein bisschen wilder ist, ein bisschen rebellischer.
Also bei wilder und rebellischer bin ich dabei. Jünger, ja. Jünger geht so.
Ja, du weißt nicht, wer hier auf dem Platz saß. Also letztes Mal Karl-Heinz Riedle.
Ja, okay, dann ein bisschen jünger, tatsächlich.
Und das hat fast funktioniert. Dann ist Wilke erzählt leider krank geworden. Aber dafür hat er einen adäquaten Ersatz geschickt. Das werden wir als Sprachnachricht sicherlich einbauen können, nachträglich in der Regie.
Satan, Dübel, Blixen. Ich kann leider nicht dabei sein, liebe Leute. Ich bin krank. Beste Grüße an Max Kruse. Dafür habe ich euch aber adäquaten Ersatz besorgt. Platzwart Udo.
Aber ich freue mich sehr, dass du hier bist als Platzwart und vor allen Dingen auch mit einer Sache, die wir heute noch veröffentlichen werden, die viele gar nicht wissen. Schön, dass du da bist, Udo Tesch.
Brauchst du aber jetzt nicht erzählen. Was?
Ich freue mich drauf, da nochmal eine Sache klarstellen zu können. Denn ich muss ja auch sagen, ich habe natürlich Leute an meiner Seite, die ein bisschen recherchieren. Die wussten nicht so viel. Die haben sich überlegt, wir müssen was über ihn rausfinden. Und die sind auf etwas gestoßen.
Ich halte mich immer zurück.
Ja, genau. Und die sind auf eine ganz schlimme Sache gestoßen dabei.
Nee.
Ja, dass du gar kein Fan von Werder Bremen warst, bist.
Sag, ja. Wo ich bist.
Und dann komm ich auf in die Bedrängnis und denke mir, okay, du sitzt jetzt hier eine Stunde mit uns auf der Bühne und musst über Werder Bremen reden. Aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht.
Nee, die ganze Familie bei uns war Werder Bremen-Fan. Und wir waren 7 Kinder. Und dann meine Eltern auch dazu. Und ich fand das immer so langweilig, immer über Werder. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich muss ein bisschen meutern. Einfach nur ein bisschen Mäulung.
Einfach nur dagegen.
Ja, ja, einfach dagegen, dass du deinen Spaß hast. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Bayern. Oh, da ging es ja ab bei uns. Weil das war ja ein roter Faden bei uns. Und dann dadurch habe ich meinen Spaß zu Hause gehabt. Früher war ja 18 Uhr Sportschau. Also was hieß das? Ab 3:30 vom Radio. Jeder in sein Zimmer und dann ging das ab in die Tore. Immer im Flur und dann getanzt. Wie Verrückten.
Aber in Wirklichkeit bist du Werder-Fan?
Ich bin jetzt seit Jahren ja schon hier nur Werder gewesen und ist mir am Herz gewachsen, ja.
Das ist schon mal ganz wichtig. Du hast da so eine schöne Sache eben gesagt, so aus einfach dagegen sein ab und zu mal. Das ist das beste Intro für... ich muss wirklich sagen, ein der Spieler von den letzten Jahren, der mir sehr viel Freude hier gemacht hat und auch dem Verein das ein oder andere Mal schon den Hintern gerettet hat, das kann man an der Stelle auch mal betonen, und bestimmt auch einige Anekdoten erzählen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Max Kruse, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Du schmunzelst so, aber so ein bisschen Rebell, das ist schon was, was du eigentlich gerne bist. Ohne
bist und verkörperst.
Ja.
Ja, also ich habe es mir nicht auf die Fahne geschrieben, aber ich versuche, ich selbst zu sein. Und wenn das mal aneckt oder in der Vergangenheit mal angeeckt ist im Profifußball, der ja vielleicht ein bisschen aalglatt geworden ist, dann hatte ich da nichts gegen, sagen wir es mal so. Ja, und ich musste jetzt auch nicht gegen das Image gegen anarbeiten.
Ja, da haben wir ja auch auf einigen Portalen auch die ein oder anderen Statements von dir sehen können. Du hast so ein paar Kämpfe gerade auch ausgetragen mit Ex-Vereinen. Hier sind wir bei Werder Bremen. Hier gibt es ja nur positive Geschichten, genau, die du heute erzählen kannst.
Echt jetzt?
Ja, die Max, ich erzählen kann, ja.
Also heißt das, du warst ein bisschen ruhiger als Mario?
Ich war auf jeden Fall nicht ruhiger, aber trotzdem wurde das hier anders gehandhabt wie vielleicht in anderen Vereinen.
Okay.
Und das ist so ein bisschen auch Schlüssel zum Erfolg gewesen, oder?
Ja, im Nachhinein kann man das so sagen. Ich glaube, gerade die zweite Zeit, die ich hier bei Werder verbracht habe, war schon für mich persönlich und aber auch für den Verein, glaube ich, sehr erfolgreich. Wir hatten Spaß zusammen und ja, ich habe mich einfach immer schon wohlgefühlt hier. Und deswegen, für mich war es ja immer wichtig, sich irgendwie wohlzufühlen in der Umgebung, in der ich mich auch aufhalte, um auch irgendwie meine beste Leistung zu bringen. Und das war sicherlich mit der einen oder anderen Ausnahme bei Bremen schon sehr, sehr groß und am häufigsten der Fall.
Und deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Was wir natürlich aber machen wollen, ist so ein kleines bisschen, denn dieses Format lebt von den Geschichten und auch von der Geschichte des Vereins, das so ein bisschen noch mit reinzuwerfen. Und da fange ich gerne mal am Anfang an. Udo, kannst du dich erinnern, was dein erstes Spiel vom großen SV Werder Bremen war,
das du so miterlebt hast? Also, da war ich, D-Jungspieler war ich damals und wir vom Verein aus Ostfriesland haben immer Sonderkarten gekriegt von Werder Bremen. Dann sind wir immer mit der Jugendtruppe dahin gefahren, mit 80, 100 Mann. Aber das waren so viele Spiele, ich weiß gar nicht mehr, wer das erste Spiel war. Kann ich dir echt nicht sagen.
Und dann aber allgemein gesprochen das Erlebnis selber? Ich meine, es war ja noch ein anderes Weserstadion, muss man ja sagen. Aber wie war es damals?
Schön, das war richtig herrlich. Für uns Kinder war das sowieso eine einmalige Sache, damals hierher zu kommen. Ne? Man kennt ja nur Sportplätze auf dem Land. Also heute sind sie ja ein bisschen besser geworden. Früher hießen sie Hacker.
Auch durch dich.
Ja. Nein, geworden. Ja gut. Max, du siehst das so. Dein Video zu mir war ja... Nee, soll ich es
ja, wir leben davon Geschichten, aber erzähl einfach.
Also Max hat mir, ich glaube letztes Jahr, hat er mir ein Video geschickt und hat gesagt, Udo, ich komme gerne bei dir auf eine Sportanlage, aber erstmal muss das ein Sportplatz werden. Dann sehen wir uns. Das hat er mir als Videobotschaft rübergeschickt und jetzt... Von knapp einem schon hat er gesagt, das sieht ja schon besser aus bei dir. Ja.
Reicht schon, um vorbeizukommen?
Wenn man in der Nähe ist. Nee, also würde sich schon anbieten, ja.
Ja?
Ja.
Highlights sammeln wir gleich noch ein, ne? Da will ich hin. Da haben wir auch schon eins gesprochen, so im Vorfeld, das auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, was die Älteren unter euch auch schmerzhaft mit erlebt haben werden. Dein erstes Spiel. Hast du das noch in Erinnerung? Weil ich glaube, so die erfahrenen Fußballprofis wissen immer noch ziemlich genau, welche Schuhe du anhattest an dem Spiel und so ein Kram. Also weißt du noch, was dein erstes Spiel war?
Mein erstes Spiel im Weserstadion, ja, was ich selbst gespielt habe? Ja. Ja, natürlich. Daran kann ich mich erinnern. War nämlich auch mein allererstes Bundesligaspiel. Legendäres, ich glaube, es war ein 8:1, ne, gegen Bielefeld, wo ich dann auch mal ein bisschen reinschnuppern durfte. Und natürlich war es für mich ein Highlight, ne? Also der Traum, den man irgendwie seine ganze Kindheit verfolgt hat, dann mit 18 Jahren irgendwie umzusetzen, in seinem ersten Profiverein, erste Profistation, dann 30 Minuten reinzuschnuppern bei einer Mannschaft, die sicherlich damals sehr, sehr erfolgreich war, unter Thomas Schaaf, da dann reinzukommen und dann auch noch ein Tor vorzubereiten, das konnte man alles in dem Moment gar nicht so richtig verarbeiten. Aber jetzt im Nachhinein kriege ich immer noch Gänsehaut, weil war einfach geil.
Ja, ich glaube, das ist ein kleiner Applaus wert, ne? Publikum ist am Start, das gefällt mir sehr gut. Was da bei einem Profi, und deswegen ist es ja schön, dass du dabei bist, auch sehr wichtig ist, der Weg dahin ist ja fast das Entscheidende, denn du bist in Hamburg groß geworden oder im Umland. Und ich bin ja selber Hamburger und ich bin Werder Bremen-Fan mit Leib und Seele. Und ich weiß, dass da, also das ist so, zu der Zeit, als du mit dem Kollegen Harnik da rübergegangen bist, in Hamburg ist schon so, warum zur Hölle spielen die jetzt in Bremen und nicht in Hamburg? Beschreib mal, wie du von dem kleinen Örtchen da vor der Stadt zum großen SVW gekommen bist.
Ja, im Endeffekt habe ich es eigentlich Martin zu verdanken, weil Martin war damals von der Entwicklung, glaube ich, schon ein bisschen weiter als ich. Er ist ein Jahr älter. Wir haben zusammen bei Vier Marschlande gespielt und ich weiß noch, dass ein Scout von Werder Bremen nur wegen ihm zu diesem Länderturnier gekommen ist, wo man mit den Auswahlmannschaften vom Bundesland dann immer einmal im Jahr zu Gast war, um Martin zu sehen. Und zufälligerweise habe ich dann auch in der Auswahlmannschaft gespielt. Und dann hat der, ich glaube, es war Frank Ordenewitz, er hat dann gesagt, ja, dann nehmen wir einfach beide. So, und dann ging das von ja fast heute auf morgen irgendwie. Im Januar war das ja damals, nicht in der Sommertransferperiode, sondern im Januar sind wir dann beide, ich mit 17, er mit 18, von so einem kleinen Vorort aus Hamburg dann hier nach Bremen gekommen, zum Bundesliga-Verein.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das so war? Weil das ist ja nicht so ganz der konventionelle Weg gewesen mit den großen, also schon ein schneller, aber es war nicht Kaderschmiede.
Nee, absolut nicht. Wir haben dreimal die Woche trainiert. Wir hatten schon eine erfolgreiche Mannschaft. Ich glaube, sonst wäre auch keiner auf uns aufmerksam geworden, wenn wir nicht irgendwie Erfolg gehabt hätten. Wir sind 3 Jahre in Folge aufgestiegen, bis in die A-Bundesliga damals mit 4 Marschlande. Und das war natürlich für uns, wie gesagt, wir haben dreimal in der Woche trainiert. haben wir am Wochenende ein bisschen gekickt und das war für uns einfach nur Spaß. Und dann so eine Anfrage zu bekommen, das löst natürlich in einem dann auch was aus, wo du sagst so, boah, dieser Traum Bundesliga-Profi, der kann wirklich real werden. Und klar, dann diese Gespräche auch, wenn man das heißt, das kennst du ja alles als Jugendspieler gar nicht. Wenn du nicht aus der Schmiede kommst, wenn du irgendwie keinen Kontakt irgendwie zum Profifußball hattest, dann so diese ersten Gespräche, du gehst essen mit Frank Ordenewitz damals und dann einfach dieses Gefühl, wenn dir ein Profiverein, also so ein großer Verein wie Werder Bremen auch sagt, wir wollen dich sozusagen in unserer Akademie haben. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was da in einem vorgeht.
Hast du denn alleine die Gespräche geführt mit Frank oder Elternteil dabei oder was?
Nee, da waren schon unsere Eltern dabei. Ich war wie gesagt 17, Martin war 18, seine Eltern waren dabei, meine Eltern waren dabei, weil natürlich auch das erste Mal von zu Hause weg dann aus Hamburg irgendwie, da wollen die Eltern natürlich schon ein bisschen mitreden. Ja. Ich war jetzt auch noch nicht volljährig, meine Eltern hatten da noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber klar, die sind dabei, die freuen sich natürlich auch für ihr Kind und wollen natürlich auch hören, was der Verein so zu erzählen hat und auch einfach, was sie mit uns vorhaben, wenn man das so in dem Alter schon sagen kann. Das weiß man ja mit 17 auch noch nicht ganz. Ist ja auch nochmal eine ganz andere Veränderung, wenn du irgendwie von dreimal Training auf so ein Niveau kommst, wo die Spieler vielleicht schon ein bisschen weiter sind.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr großer Schritt. Jetzt ist die Frage, Max Kruse mit 17, war der schon so ein bisschen wie der Max Kruse heute?
Ich muss kurz überlegen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz wie heute. Aber Selbstvertrauen hatte ich schon immer, auch schon in der Schulzeit. Ich habe schon zu meiner Lehrerin in der Realschule gesagt, beziehungsweise ich muss die Geschichte anders erzählen, ich habe in der Schule nicht wirklich aufgepasst, sagen wir es so. Und meine Lehrerin hat mich immer gefragt, was das werden soll. Und ich habe gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Fußballprofi. Von daher, ich war schon davon überzeugt früher, aber das sagt wahrscheinlich jedes Kind. Ne? Also jedes Kind, das davon träumt, dass es am Ende geklappt hat, umso schöner.
Udo, wir kommen gleich zu dir. Ich will den Punkt einmal abschließen. Es ist dann ja aber so, dass du nicht da geblieben bist. Kannst du mal erklären, warum?
Warum ich das erste Mal nicht da geblieben bin?
Ja.
Das ist ganz einfach. Ich habe in der Saison, wo ich dann mein erstes Bundesligaspiel gegen Bielefeld gemacht habe, habe ich danach noch in der Hinrunde noch, glaube ich, dreimal auf der Bank gesessen. Ich glaube, ich war insgesamt achtmal im Kader in der Hinserie. Und in der Rückserie dann gar nicht mehr. Ich hatte in meinem Vertrag damals stehen, dass ich bei 10 Spielen auf der Bank eine Sonderprämie bekomme. Wahrscheinlich war ich deswegen nicht mehr dabei. Nee, aber mein Vertrag ist halt auch ausgelaufen und das Bemühen damals von Klaus Allofs und auch Thomas Schaaf war nicht groß genug. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, mich anderweitig umzuhören, habe dann mit St. Pauli Gespräche geführt und habe dann irgendwann nach einer Zeit auch meine mündliche Zusage gegeben bei St. Pauli, weil ich, wie gesagt, das einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann.
Das Vertrauen hat dir gefehlt von den beiden.
Ja, das ist natürlich schwierig. Das Vertrauen, ich war jetzt auch kein kompletter Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. Also ich habe ein Spiel gemacht, war ein paar Mal dabei, es war so ein Sprung von Amateuren zu Profis, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich diesen Schritt in den nächsten Jahren hier gehen kann. So, in der Situation, in der ich damals war. Und da habe ich, wie gesagt, meine mündliche Zusage gegeben bei St. Pauli. Und was mich dann wirklich gestört hat, war, dass sobald ich Werder Bremen dann gesagt habe, dass ich den Verein verlasse, haben sie auf einmal, einen Tag später, kam Klaus Allofs zur U23 zum Platz rüber und hat mir ein Vertragsangebot vorgelegt. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich stehe zu meinem Wort und ich habe jetzt zugesagt. Und das hätte 2-3 Wochen früher kommen müssen. Und deswegen bin ich gegangen damals.
Es ist ja auch eine Situation, in der der Verein schon gut aufgestellt war. Ja. Ich glaube, und das ist der Punkt, auf den ich hin will, der Kader war nicht ohne zu der Zeit. Kannst du die Konkurrenzsituation beschreiben, was du im Training damals erlebt hast?
Ja, da muss ja man nur überlegen oder zurückerinnern, mit wem ich da gespielt habe. Ne? Also damals war Mesut Özil noch da, damals war Claudio Pizarro da, Boubacar Sanogo war im Sturm, Hugo Almeida war da, Thorsten Frings, das waren alles gestandene Spieler. Wir sind in dem Jahr sogar, glaube ich, auch Pokalsieger geworden. Da saß ich auch noch auf der Tribüne, kann mich auch noch gut dran erinnern. Ich war da jetzt auch nicht böse drum. Also klar, wenn du so einen Erfolg hast da als junger Spieler, war es für mich schon eine Ehre, irgendwie überhaupt mal dabei zu sein, mal mitzuspielen. Aber ja, wie gesagt, als junger Spieler willst du dann natürlich oder musst du Spielminuten bekommen, um dich auch irgendwie weiterzuentwickeln. Und das habe ich halt, das war halt schwierig für mich. Und deswegen war es der einzig logische Weg für mich, dann irgendwie in die zweite Liga zurückzugehen, um dann weiter nach vorne zu kommen.
Das habe ich damals auch so betrachtet. Ich fand das immer schade, wenn ich gesehen habe, Spieler, die ich talentiere, also die ich vorhin gesehen habe, es wäre schön, wenn sie da bleiben, dass man die dann verliert, aber die Situation hat es einfach hergegeben. Hast du damals Max Kruse wahrgenommen als Spieler in der ersten Zeit?
Nee, ganz ehrlich, nein.
Nee? Und das ist dann wahrscheinlich auch der eine Faktor. Was er dann aber gemacht hat irgendwann, als er wiedergekommen ist, dann hat er einen Rekord gebrochen. Ne? Zwei Hattricks und innerhalb von einer Saison hat bedeutet, der Rekord...
Ist das schon ein Rekord?
Ja, von Frank Neubart wurde damals damit egalisiert. Ah. Und der wiederum gehört in eine Zeit, in der du ja schon auch eine große Emotion zu dem Verein mitgesammelt hast. Denn wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, die 80er Jahre waren ja schon so die erste kleine Phase, wo Werder Bremen der kleine David gegen das große Goliath Bayern war. Das hat dich schon gekriegt, ne?
Oder? Du meinst jetzt, du gehst jetzt auf die Situation an mit den Elfmeter von Kurzhoff.
Ja, ich habe ein bisschen lange dahin. Aber erzähl mir, was für emotionale Verbindung hattest du damals zu dem Verein? Weil das ist ja eine tragische Situation, die wir alle noch...
Da waren wir, weiß ich noch genau, da saßen wir alle oben, dann kam der Elfmeterpfiff und mein Bruder, der flippte komplett aus, sagte Elfmeter für Werder. Und ich saß mit dem Flur und da sage ich, pass auf, ganze Zeit ging das Ding rein, jetzt macht er ihn nicht. Und was passiert? Er haut ihn am Pfosten.
Genau. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, das war 85, 86, ich glaube, vorletzter Spieltag.
Ich habe es nicht mitbekommen.
Du bist, guck mal.
Ich war noch nicht da.
Aber das gehört doch dazu, wenn du hier hinkommst.
Ja,
du
doch so ein aber Buch damals habe ich es nicht
und musst die Geschichte nacharbeiten und so. Ne?
Nee, das
gibt's nicht. Aber Michael Kurzhoff verschießt Elfmeter im direkten Duell mit Bayern München. Am 34. Spieltag dreht Bayern das Ganze, weil Bremen gegen Stuttgart verliert. Bayern wird Meister. Hm. Stuttgart sorgt dafür, dass Bremen noch Zweiter wird und jeder Werder-Fan war im Tal der Tränen. Ist das der Moment, wo du gesagt hast, ich werde Bayern-Fan?
Nein. Ihr müsst das anders sehen. Das ist, ihr erkennt das nicht, wie das bei uns in der Familie war. Ich wollte Spaß haben. Ich bin, das ist genau.
Dann hättest du Hass vornehmen sollen.
Nee. Dann hätte ich jetzt ja schon.
Das wär mehr Spaß für dich gewesen. Das wäre mehr für Spaß. Also, wäre für Werder ein No-Go, aber es wäre mehr Spaß für dich gewesen.
Ja. Aber ich habe einen Schwager, der ist HSV.
Also, okay,
so weit geht's dann doch nicht, ne?
Nee, der macht 6 Jahre so eine Scheiße jetzt mit. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer. Weil meine Schwester, also, ne, die ist Werder-Fan. Und da geht das ab. Jedes Wochenende. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn die Frau...
Kann ich mir vorstellen.
Ja, kannst du das vorstellen? Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Weil wir können ein bisschen verbinden. Dann gibt es ja irgendwann den Moment, wo du langsam anfängst, dich wieder für den Verein zu interessieren. Und das geht ja ungefähr parallel zu der Situation, als du wieder anfängst, dich für den Verein zu interessieren.
Ist das so?
Ja, ja? Relativ.
Ungefähr?
Zurückkommen zu Werder Bremen.
Ja.
Dazwischen liegen viele Geschichten, viele Nationalmannschaften.
Viele Vereine.
Viele Vereine. So, nimm uns mal mit, abgesehen von den Schlagzeilen, was hat dich hier zurück nach Bremen geführt?
Welche Schlagzeilen? Er hat doch keine Schlagzeilen.
Ich rede die Schlagzeilen von Max Kruse zurück bei Werder Bremen.
Ja, das ist eine Schlagzeile.
Das ist eine Schlagzeile. Aber dahinter ist ja eine Geschichte, die du jetzt erzählen kannst, wie du wirklich hierher gekommen bist.
Mit dem Auto.
Und hast du auch noch verfahren.
Darf ich da einen Applaus, ernsthaft? Ja, komm, das ist noch einmal.
Nein, wie bin ich wirklich hergekommen? Ich glaube, die meisten kennen meine Geschichte, dass meine Zeit vor Werder war beim VfL Wolfsburg, die nicht so erfolgreich war, sagen wir es mal so, nett formuliert. Und ich habe einfach den Spaß am Fußball verloren in der Zeit, weil es einfach natürlich auch um die Sachen neben dem Platz ging, aber auch auf dem Platz hat es einfach nicht so viel Spaß gemacht und man hat so ein bisschen die Lust verloren und meine Entscheidung zu Werder Bremen kam dann eigentlich durch die Gespräche auch mit Frank Baumann, damals auch mit Viktor Skripnik, der damals ja noch Trainer war, aber eigentlich war es auch eher so die Entscheidung von mir aus zu sagen, so ehrlich gesagt, ich will diesen Spaß am Fußball zurückbekommen. Und wenn man in einen neuen Verein geht, dann weiß man immer nicht, woran man ist. Das ist natürlich auch auf irgendeine Art und Weise aufregend und was Neues. Aber diese Erinnerungen, die ich an Bremen hatte, die waren für mich einfach schön, so ein Heimatgefühl. Und ich habe einfach hier in Bremen die größte Chance gesehen, irgendwie den Spaß am Fußball zurückzufinden, weil ich wusste, dass der Verein mich so nimmt, wie ich bin. Und auch in den Gesprächen mit Frank war es einfach so, dass ich gesagt habe, das ist das Richtige für mich.
Kannst du dieses, die nehmen dich so, wie du bist, ein bisschen besser beschreiben noch? Weil die, also ich frage das deshalb, damit du mich verstehst.
Ja, ja.
Jeder Profi, der hier bisher gesessen hat, hat auch von seinem Blickwinkel also so ein bisschen so eine andere Farbe von Werder Bremen gezeigt. Was der Grund war, warum man eigentlich da ist, dieses Besondere des Vereins, dass es mehr ist als einfach nur ein Profifußballverein.
Aber solche Typen macht den Verein ja erst was aus.
Ja.
Das ist genauso wie Mario Basler und Uno, wie sie alle hießen. Das sind Typen für mich, Fußballer, die auch ja, nicht nur nach außen, sondern auch mal was hinterm Rücken gehabt haben. Ja. Das gehört dazu. Wir sind doch nicht alle scheinheilig und hier, das ist ein Profi und nee, die haben auch ein Privatleben. Nur das Privatleben, ich kenne das ja teilweise selber.
Ja.
Nee, wenn man so, ich habe gerade mit Max darüber gehabt, wenn man Enkelkinder hat oder man darf sich nirgendwo wo so schön gehen, können wir ein Foto machen und hier und da. Und er hat auch ein Privatleben. Und einfach Menschen so lassen, wie sie sind. Wenn er auf dem Fußballplatz ist, hat er zu spielen. Hat er seine Leistung
zu
bringen?
Hat er gut zu spielen.
Ja, hat er gut zu spielen. Aber außerhalb ist das Max Kruse und nicht Werder Bremen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, ist so.
Jetzt habe ich glatt den Faden verloren.
Ich möchte dein Werder-Gefühl haben.
Mein Werder-Gefühl. Ja, das ist natürlich immer so eine Floskel dahergesagt. So,
aber ich nehme sie gerne.
Ich weiß. Die lassen mich so, wie ich bin, oder akzeptieren mich so, wie ich bin. Ich glaube, über meine Karriere, jeder, der mich verpflichtet, weiß ja so ein bisschen, was er bekommt. Ich kann das jetzt auch gar nicht so in irgendeine Ecke packen oder irgendwie ein Paket drum basteln. Aber natürlich brauche ich ein bisschen meine Freiräume. Ich brauche meine Freiräume, aber nicht in der Art und Weise, dass ich sage, ich tanze irgendwie aus der Reihe in der Mannschaft, weil ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass ein Mannschaftsgefüge funktioniert. Und wenn du immer und nur dein eigenes Ding machst, wird es in der Mannschaft auch schwierig. Ich glaube da, natürlich, wenn du jetzt jedes Wochenende 3 Tore schießt, dann nicht, weil dann sagen alle, er soll machen, was er will. Aber am Ende lebt ein Team ja auch von der Harmonie. Und Frank Baumann, das ist wirklich schwierig zu erklären, weil es gibt da kein spezielles Beispiel, an dem ich das festmachen kann. Aber man merkt das ja, ich habe immer so, wenn ich mit einem Manager, mit einem Trainer rede, ich habe immer so ein Gefühl, passt das zu mir als Typ oder passt das nicht? Und Frank Baumann, mit dem habe ich früher schon zusammengespielt, der kennt mich schon seit vielen Jahren und der ist auch nicht so ein Typ, der sich irgendwie so unter Druck setzen lässt. Bei Wolfsburg zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass der Druck halt vom Konzern viel zu groß war auf den Verein.
In beiden Perioden, in denen du da warst?
In beiden Perioden. Die zweite war nochmal eine andere Geschichte. Da bin ich auch eher wegen Flo Kofeld hingegangen und nicht wegen dem Verein. Aber es ist einfach so, dass du in der Stadt halt in Bremen auch viel freier leben kannst. Also du... Es ist schwierig zu sagen, wirklich. Aber der Druck ist einfach in Bremen nicht so groß wie in anderen Vereinen. Und sehr heimisch, sehr privat alles, aber trotzdem irgendwie fühlt man sich einfach wohl, egal wo man hingeht hier. Man wird immer mit offenen Armen empfangen. Und ja, wie gesagt, ich wollte den Spaß am Fußball wieder haben. Und ich wusste, dass ich es hier wieder finde. So.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Lobeshymne nach den Vereinen. Und ich glaube, wenn du hast ja mit dem einen oder anderen zusammengespielt schon und man kennt sich dann ja auch. Ist das auch etwas, was so auch in anderen Vereinen so als Bild von Werder Bremen bleibt, dass das nochmal so ein bisschen ein anderes Umfeld ist? Ich weiß nicht, ob du mit anderen Spielern dich nochmal gekreuzt hast, die entweder getroffen hast, die hier waren oder die was darüber sagen konnten. Also ist das auch so eine Stimmung, die generell klar ist, wenn man von Werder Bremen spricht, dass es ein bisschen was anderes ist?
Ich wollte jetzt alle ja hören, ne?
Ja.
Aber
wenn du sagst, dann
also ich kann das jetzt so nicht bestätigen, weil ich einfach auch nicht mit so vielen Spielern jetzt gesprochen habe und die jetzt nicht jeder, mit dem ich gesprochen habe, mit dem ich hier zusammengespielt habe, gesagt, Werder Bremen ist der beste Verein meines Lebens. Also das hat jetzt nicht jeder gesagt.
So,
aber ich habe nichts Negatives gehört. Also ich habe nie von jemandem gehört, der Verein hat mir gar nicht gefallen, die Leute sind scheiße und alles ist scheiße. Von daher, ich glaube, jeder, der hier war, hat irgendwie ein gutes Gefühl. Das denke ich aus meinen Gedanken her. Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber keiner kam zu mir und hat irgendwas Schlechtes über den Verein gesagt. Von daher würde ich erstmal sagen, ja.
Ist eine gute Basis, um sich auch wieder mit dem Verein anzufreunden, Udo, ne? Oder?
Ist für mich ist das, also ich bin jetzt ja oft hier gewesen, letzte Zeit jetzt nicht, weil ich ja weg war, aber davor mit Wilke und ist mehr familiär. Echt, wahr, hier ist das familiär, das siehst du in anderen Vereinen nicht so. Auch außerhalb, wenn man vorm Stadion ist, einfach top.
Kannst du mal für Leute, die es nicht wissen, die Geschichte erzählen, wie du wieder zurückgekommen bist, wie du die Bayern-Kutte abgelegt hast?
Er fängt jedes Mal an, ich habe die Bayern-Kutte nie angehabt.
Ja.
Nee, das kann
das
ich nicht.
Das ist schon so,
nein,
oder? Sind wir da
nein,
einig? Ja, siehst du?
Ich habe die Bayern-Kutte nie angehabt.
Max, sagst du auch, ne?
Ich habe auch nie in HSV-Bettwäsche geschlafen.
Hab ich auch nicht.
Ich schon.
Das ist ungelogen. Ich habe.
Vorsicht, machen wir erstmal Mikrofon richtig, bevor der Ton stimmt.
Ich habe nie in Bayern-Bettwäsche zu Hause geschlafen.
Ja, das ist schon mal, dann wird es auch nicht hier sitzen, ganz ehrlich.
Und wenn du bei mir jetzt heutzutage in Partybude kommst, das ist jetzt ungelogen, da kann ich dir sogar noch ein Foto schicken, habe ich mehr Werder Bremen Sachen drin als irgendwas anderes.
Das ist schon mal auch sehr wichtig.
Da hängt auch jetzt, da habe ich auch ganz Max sein Trikot.
Oh, schön.
Von Hahn sein Trikot, von Dortmund hängt ein Trikot, von Frankfurt, von Freiburg.
Ja. Das ist okay.
Ich dachte mehr Bremen.
Ja, jetzt komm.
Oh, zwei Bremen von der einen nur
eins. Nee. Du willst mich auch wieder. Nee. Da hängen also Originalfahne, alles hängt da vom Werder.
Aber wie bist du überhaupt zurückgekommen? Was ist denn der Grund, warum
ich war ja wieso zurück?
Ja, offiziell.
Er war doch nie weg, hat er gesagt.
Ja.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe früher als Kind, wie gesagt, mit der Familie, mit 7 Kindern, machte keinen Spaß. Also rein damit. Dann ist das, ich glaube, 86 sind sie Meister geworden. Stimmt's?
Nee, das ist das Jahr, wo sie nicht Meister geworden
sind. 88.
88.
Entschuldigung.
Sind sie Meister geworden.
So, und dann sind sie, glaube ich, nochmal 2004. Richtig?
93, 2004. Obwohl, ich könnte die auch quizmäßig fragen, aber das lasse ich heute.
Ja. Und damals, zu der Zeit, wo Otto Rehhagel und Kalli Kamps hier waren. Kamps, ne? Kamps hieß er, ja. Kamps, ja. Kamp, ja.
Kamps ist der Bäcker.
Wie auch immer.
Kamps ist der Bäcker.
Als Co-Trainer. Ja. Das war die schönste Zeit für mich.
Ja?
Ja.
Da ging dein Herz.
Und dann, muss ich sagen, ich bin jetzt ein paar Mal hier gewesen und so. Aber das Ganze mit dem, jetzt, vielleicht seid ihr auch böse jetzt, wenn ich das so sage, aber mir wird die Bundesliga zu Kommerz. Es ist leider so, auch mit dem ganzen Videobeweis und. Die sollen Fußball lassen. Das hat einfach Spaß gemacht. Fehlentscheidungen gehören überall dazu. Und so sollen sie es wieder lassen. Wenn ich das sehe, dass ein Spiel 5-6 Minuten unterbrochen ist, weil sie nicht wissen, ist das jetzt die Zehenspitze in Abseits oder nicht in Abseits, dann wird mir so schlecht.
Das werden wir nicht mehr ändern. Das wird ja nicht mehr, ändern können.
Ich kenne das so nicht. So bin ich nicht groß geworden.
Ich glaube, wie du schon sagst, Max, der Zug ist abgefahren, ne?
Zu viel Geld investiert worden, glaube ich.
Ja, darum Kommerz.
Ist so. Aber trotzdem werden sie das Geld nicht rausschmeißen und werden sagen, ach komm, weil einige Leute das nicht wollen, schaffen wir den Videobeweis wieder ab. Aber ich bin damit auch nicht aufgewachsen. Ich bin auch mit der ehrlichen Art und Weise vom Fußball aufgewachsen.
Und das gehört dazu.
Und na klar gehört es dazu, aber die Welt verändert sich und der Fußball auch. Das müssen wir leider akzeptieren.
Du hast ja auch mal versucht, einen beruflichen Weg bei Werder Bremen einzuschlagen, zumindest für einen halben Tag. Kannst du die Geschichte mal erzählen?
Ja, ich war für ungefähr 2 Jahre jetzt her, war ich einen halben Tag Platzwart bei Werder Bremen.
Halben Tag?
So, ja.
Ich glaube, es war unser 0-3 gegen Augsburg. Ich glaube, da warst du da.
Da musst du mit Sebastian reden.
Da warst du da.
Nee, das kam folgendes. Wir hatten ja einen Drehtag mit Vox. Und da ist Vox auf die Idee gekommen, hier bei Werder Bremen, mit Wilke, mit Udo, mit Maximilian Eggestein und. Eggestein hat ihnen dann die ganzen Sachen gezeigt und ich durfte arbeiten.
Und wie war's?
Sehr interessant. Wenn man, wie soll ich es jetzt sagen, wenn man noch nicht mal mit Straßenschuhen auf den Platz darf, ist schon allerhand, ne?
Siehste?
Oh, das kann ich aber übrigens bestätigen. Ich habe ja in den letzten Jahren auch
so erschrocken.
Ja. Ja, ich habe in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal mit dem Verein gearbeitet in verschiedensten Situationen. Rasen ist heilig, ne?
Ja.
Einmal so, also aus Spaß mal so die Fußecke, ja, da gibt es da Ärger.
Gibt's keine. Ja. Hat er mir erklärt, das hieß, wir mussten durch so ein Schaumbad.
Ehrlich, ja?
Ja, ungelogen.
Wenn ihr euch dran haltet.
Ja, aber ich sag mal, du einen vernünftigen Platz hast, auf dem du spielen kannst. Da siehst du mal, wie das im Hintergrund läuft.
Alleine hat schon die Zelte, die da teilweise drauf standen, wenn jetzt ein Rasen Schwierigkeiten hatte, wurde da dann die Sonne, ne, mit Lichtern gemacht. War sehr interessant. Und dann muss ich sagen, ich durfte ja Rasen mähen. Du lachst jetzt,
Max. Den ganzen?
Nein. Aber wir nicht mit einem Aufsitzmäher oder was, sondern mit einem Handmäher.
Richtigen.
Ja. Mit einem Handmäher. Mit, ich glaube, wir waren insgesamt jetzt, ich glaube, vier, sechs Mann waren wir. Und dann immer, der Erste ging los und ich musste dann so zwei, drei Sekunden später loslaufen. Genau die nächste Bahn denn.
Das war sehr. Das war doch Schikane, oder?
Das habe ich auch gedacht. Habe ich Sebastian gesagt, ihr wollt mich jetzt ja verarschen. Ihr macht das doch nicht jeden Tag
mit. Lehrjahre sind keine Lehrjahre.
Nee, das machen wir nicht.
Doch.
Was?
Die alle zwei Tage mit einem Handmäher.
Interessant.
Hast du das nicht gewusst?
Nö.
Du musst auch mal über den Teller gucken.
Über den Rand rüber, meinst du? Naja. Ja. Nee. Ich habe nur gespielt.
Und das ja dann aber auch in der zweiten Epoche hier im Verein dann ja auch schon. Vor allem, also du persönlich sehr erfolgreich und dem Verein damit ja auch schon sehr geholfen. Kannst du diese Zeit zusammenfassen? Weil es war ja definitiv auch eine andere Mannschaft und eine andere Zeit, als das erste Mal, als du da warst.
Ja, es war ja eine ganz andere Situation. Beim ersten Mal war ich Amateurspieler, der ab und zu mal reingeschnuppert hat. In der zweiten Zeit war ich gestandener Bundesligaspieler, der fast eine WM-Teilnahme hat. Von daher war es natürlich eine ganz andere Situation, ganz andere Erwartungen, die auch an mich gerichtet wurden. Aber ja, es hat einfach Spaß gemacht, 3 Jahre. Es war einfach eine richtig geile Zeit. Wir waren erfolgreich, wir hatten sehr viel Spaß in der Mannschaft. Ich bin mit Flo Kofeld sehr, sehr gut ausgekommen. Das eine Rad hat einfach ins andere gepasst.
Ja.
Das ist jetzt die Schnellzusammenfassung.
Dann hat der Trainer dir das Vertrauen geschenkt. Hast du gemerkt?
Ja, nicht nur der Trainer, aber natürlich als Hauptverantwortlicher der Trainer, ja. Ja. Kann man so sagen. Also, wie gesagt, ich hatte natürlich auch meine Bedenken bei Flo am Anfang. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter geäußert, weil wieder einer von der irgendwie keine Trainererfahrung hat, wieder einen hochzuziehen und zu sagen, komm, der übernimmt das jetzt mal. Ich war nicht der Einzige, aber ich war schon der Meinung, dass wir einen anderen Trainer zu dem Zeitpunkt gebraucht hätten, in der Situation, in der wir uns befunden haben, nach der Entlassung von Viktor Skripnik. Aber der Verein musste sparen, von daher haben wir Flo Kofeld genommen. Nein, Quatsch. Aber nee, mein erstes Gespräch mit Flo war einfach so, er hat gesagt, ich weiß, was du über die Situation denkst. Ich kann es auch komplett nachvollziehen. Aber gib mir mal 1-2 Wochen Zeit. Lass uns mal ein bisschen gucken, wie es läuft. Versuch mal meine Philosophie vom Fußball zu verstehen. Und dann können wir uns in 2 Wochen nochmal unterhalten. Und es hat gut funktioniert. Ich habe mich belehren lassen. Ausnahmsweise.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja etwas, wenn man von außen auch so ein bisschen auf Max Kruse guckt, ja gerne so als hinstellt, als der lässt sich nichts sagen, Rebellion und so. Und wenn man hier in Werder Bremen in der zweiten Zeit von dich beobachtet hat, hat man ja schon gemerkt, dass du auch so ein bisschen Verantwortung übernommen hast für das, was da passiert. Und quasi ein bisschen Hand in Hand mit dem Trainer dafür gesorgt hat, dass es einen Schritt weiter geht in einer schwierigen Phase, wie du beschrieben hast.
Ja, ich glaube grundsätzlich, dass man auch nicht einfach so, weil man sich mit dem Trainer gut versteht, Kapitän wird. Sondern ich glaube auch darüber hatten wir natürlich unsere Gespräche und er hat mich auch da in der Saison, bevor ich Kapitän geworden bin, hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich musste tatsächlich 1-2 Wochen überlegen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich dieses Amt überhaupt ausfüllen möchte, weil ich einfach von meiner Art ja vielleicht anders bin als andere Spieler, die Kapitäne sind, die dann vielleicht auch immer und 100% vorne weggehen und irgendwie versuchen, irgendwie gar nichts irgendwie in der Öffentlichkeit zu machen und dass das bei mir nicht geht, das war ja einfach schon relativ früh klar. Aber ich habe einfach gesagt, ich will diese Verantwortung auch und ich will auch dem Verein irgendwie was zurückgeben. Von daher habe ich mich dann im Endeffekt auch dazu entschieden, das zu machen. Und klar, ich habe versucht, alles, was mit dem Fußball zu tun hatte, professionell zu sehen. Ich habe versucht, die Mannschaft zu führen. Ich habe versucht, mich für die Mannschaft einzusetzen. Ich glaube, das ist auch als Kapitän immer sehr, sehr wichtig, weil du natürlich schon irgendwie auch die Schnittstelle sein musst zwischen Trainerteam, zwischen Trainerkabine und zwischen Mannschaft. Ist auch nicht immer ganz so einfach. Aber ich war, glaube ich, auch der erste Kapitän, der mal auf der Hauptversammlung gesprochen hat damals. Und das hat ja auch keiner von mir verlangt, sondern das habe ich einfach gemacht, weil ich der Meinung war, dass ich mal was sagen muss oder will. Und von daher, es hat einfach gut funktioniert.
Man muss ja sagen, der Verein war in der ganzen Dekade schon so ein bisschen gebeutelt. Es gab Probleme, es gab immer mal wieder auch das Damoklesschwert Abstieg, das darüber geschwebt hat. Die finanziellen Möglichkeiten waren ein bisschen schwieriger. Du hast eben einen kleinen Witz darüber gemacht. Was ja im Kern schon bedeutet, dass man halt nicht mehr mit den ganz Großen mitspielen konnte in der Liga. Trotzdem bist du gekommen, vielleicht auch aufgrund dessen, dass dann Raum geschaffen wurde, dass dir auch der Freiraum und quasi auch ein bisschen so ein Neustart, das ist ein falsches Wort, aber so eine neue Perspektive geliefert wird. Die Gesamtstruktur war ja trotzdem recht wackelig. Hast du irgendwie gespürt, dass man vielleicht damit doch mal diesen einen Schritt Richtung Europa gucken kann, was ja fast passiert ist? Oder hast du selber gemerkt, dass da so ein bisschen überperformt wurde? Wie würdest du das beschreiben?
Da geht es aber richtig tief rein, ne?
Ja.
Ja.
Aber mich würde mal interessieren. Weil
ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir gar keine Gedanken drum gemacht. Also
vielleicht ist das der Schlüssel.
Ja, das ist wirklich der Schlüssel bei mir. Ich weiß nicht, mich hat weder interessiert, auf welchem Tabellenplatz wir stehen am Wochenende, noch hat mich interessiert, wer am Ende auf dem Platz steht. Für mich war, einen Tag vorher hätte es mich noch, also habe ich natürlich nicht gemacht, aber hätte ich noch in den Club feiern gehen können. Aber sobald irgendwie Samstag 15.25 Uhr ist bei mir Schalter umgestellt. Ich habe eine halbe Stunde vor dem Spiel noch gegen Flo Kofeld Tischtennis gespielt, vor dem Spiel, in der Kabine. Aber
hast du gewonnen?
Ja, er ist nicht schlecht.
Hast du das auch mal mit Nico Kovac gemacht?
Auf gar keinen Fall. er ist wirklich nicht schlecht. Also ich würde sagen, es war ausgeglichen. Nein, aber dann 15.25 war bei mir Schalter um und dann gibt's dann auch keine, also es sagt, hört sich komisch an, es gibt dann aber auch keine Freunde mehr, egal ob die in der Mannschaft sind oder in der gegnerischen Mannschaft. Wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich das gesagt und ich habe mich sicherlich auch mal mit dem einen oder anderen aus der eigenen Mannschaft angelegt. Aber im Endeffekt geht's, also mir ging's immer nur um das große Ganze, um den Teamerfolg. Für die 90 Minuten muss man alles irgendwie hinten anstellen und danach kann man wieder machen, was man will, so, das ist meine Meinung. Und ja, aber wie gesagt, um Tabellenplatz habe ich mir wirklich keine Gedanken gemacht. Ich bin auf den Platz gegangen, habe gesagt, komm, wir wollen dieses Spiel gewinnen und dafür habe ich alles gegeben.
Bist du dann selber auch mal ausgerastet, wenn ihr in der Halbzeit, wenn ihr in die Kabine gegangen seid und ihr lag zurück?
Na klar.
Ja?
Ich stelle mir gerade vor, wenn zu deiner Zeit eine Doku gedreht worden wäre.
Wie über die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, wäre interessant geworden. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht oft ausgerastet, weil wenn du das zu oft machst, dann verlierst du irgendwie auch an Glaubwürdigkeit. Aber wichtig ist halt, dass du als Kapitän oder auch als Spieler, der ein bisschen Erfahrung hat, dass du anerkannt wirst und dass die Leute auf dich hören. Das ist als Spieler so, das ist als Trainer so. Du musst eine Mannschaft irgendwie mitnehmen können. Und wenn das irgendwann nicht mehr gelingt, dann kannst du sowieso erzählen, was du willst. Auch wenn das stimmt, wird dir keiner mehr glauben.
Kannst du dich da so an schönste Momente erinnern, an irgendwelche Sachen, die in Erinnerung geblieben sind?
Aus der Werder-Zeit?
Ja, aus der zweiten Zeit vor allen Dingen jetzt.
Auf jeden Fall DFB-Pokal in Dortmund.
Boah, ich krieg Gänsehaut.
Daran kann ich mich sehr gut erinnern.
Boah, du machst mich nicht fertig.
Da hat auch jemand einen entscheidenden Elfmeter geschossen. Ich weiß gar nicht, wer das war.
Hat jeder das Spiel vor Augen, ne?
Ja, nee, daran kann ich mich natürlich sehr gut erinnern. Natürlich kann ich mich auch an meine 4 Tore aus Ingolstadt sehr gut erinnern. Naja, aber ich habe also viele, viele Momente auch hier im Weserstadion. Gegen Mainz war ein geiles Spiel. Jedes Heimspiel war geil. Ehrlich, das sage ich nicht so, es ist einfach so.
Weißt du, was ich dann nicht verstehe? Und ich kann mich nur noch.
Warum ich.
Ich bin schlechter drin, mir so genau die Momente noch zu merken. Und aber ich weiß noch ganz genau, dass ich nicht kapiert habe, warum du nicht geblieben bist. Und ich möchte das
wahrscheinlich
Publikum
keiner.
Ja, wie viele Hand hoch, wer war traurig, als Max Kruse den Verein verlassen hat?
Wäre auch schlecht, wenn ihr jetzt unten lasst.
Hand hoch, er ist heute noch ein bisschen sauer, dass er damals den Platz macht.
Ja, auch alle Hände. Kein
Problem. Guck mal, einstimmig.
Und jetzt kommt bestimmt die Frage von dir, Nico. Warum bist du gegangen?
Warum bist du gegangen?
Wäre die Frage jetzt gekommen?
Warum zur Hölle? Ehrlich gesagt, ich muss dir ehrlich gestehen, Max, in der Zeit haben wir ja auch ein bisschen, ob man so häufig mal mit der Zueinander zu tun gehabt. Ich war schon persönlich ein bisschen sauer.
Ja, verstehe ich.
Ja. Und war ein Fehler, oder?
Also als Fehler würde ich es nicht bezeichnen.
Ja, das ist mir klar, dass du das nicht als Fehler bezeichnest.
Man kann es auch nicht allen Menschen recht sein, machen. Also stimmt, sei ruhig sauer, ist gar kein Problem.
Ja, also ich habe meinen Frieden gefunden.
Es hat ja immer seine Gründe. Ich glaube, erstmal bin ich ein Typ, der nach einer gewissen Zeit irgendwie immer einen neuen Input brauchte, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich zu lange in einem Umfeld mich bewege, in dem ich mich auskenne, in dem ich mich auch natürlich auch wohlfühle, aber trotzdem irgendwie jede Saison das Gleiche habe, jede Vorbereitung das Gleiche, dass bei mir dann, hört sich auch komisch an, aber die Motivation geht dadurch irgendwie ein bisschen runter. Ich brauche diesen Nervenkitzel, mich neu zu beweisen, irgendwie eine neue Perspektive zu sehen und zu sagen, du bist hier nicht mehr unangefochtener Stammspieler, sondern du musst wirklich 100% Gas geben, auch im Training, um irgendwie wieder ganz nach oben zu kommen und Stammspieler zu sein. Andererseits muss ich sagen, gab es schon eine größere Komponente, die damals eine Rolle gespielt hat, und das war einfach
das Finanzielle.
Nein. Das, ich bin ja nicht dahin gegangen, wo ich eigentlich hingehen wollte damals.
Ach so.
So, das war das Interesse von einem sehr, sehr großen Verein. War einfach so, dass ich hätte bis zum 31. August gewartet mit der Entscheidung, wenn die nicht vorher abgesagt hätten. Aber das Interesse war einfach da, und Werder wollte dann halt relativ früh eine Entscheidung. Und ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen, dass ich da vielleicht mal noch einen Vertrag bekommen hätte.
Ist ja am Ende dann auch, muss man ja auch ehrlich gestehen, und das mache ich jetzt auch total ernst, dass es am Ende auch ein Profibusiness ist, in dem genau diese Faktoren manchmal entscheidender sind als die Romantik, die man vielleicht als Fan hat, wenn man auf der Tribüne sitzt. Ne? Trotzdem.
Ja, am Ende ist es halt, na klar, wünscht man sich als Fan immer, dass ein Spieler am besten die ganze Karriere da ist, aber es ist, glaube ich, ein Geschäft, ein Business wie jedes andere auch. Ich glaube, wenn jetzt, es ist komisch zu sagen, aber wenn jetzt nicht unbedingt HSV, aber wenn jetzt Dortmund sagt, komm, wir bieten dir das Dreifache an Geld für den gleichen Job, den du machst, wer würde da nicht zumindest überlegen, sagen wir es so.
Und Niklas Füllkrug.
Was hast du gesagt?
Niklas Füllkrug.
Ja, okay, das ist natürlich ein gutes Beispiel, ja.
Aber vollkommen ehrlich,
dass man sich Gedanken macht, ist, glaube ich, legitim. Dass man auch andere Beispiele hat, wie jetzt zum Beispiel im Dortmund Marco Reus, der seine ganze Karriere da spielt. Das Beispiel gibt es natürlich auch immer, dass man den Verein so liebt. Aber im Endeffekt hast du nur 15 Jahre, um dein Brot irgendwie zu verdienen. Und wie gesagt, für mich war aber wirklich ausschlaggebend, dass ich dieses Angebot eventuell noch bekommen hätte und deswegen gewartet habe.
Du hast ja schon ein paar Vereine gehabt. So. War schon einer der schmerzhaftesten Abgänge, die du so hattest in deiner
Zwinker noch ein bisschen
Karriere, dabei, ja. Oder? Nee, mal ernsthaft. Hast du aber, also ich kann mir schon vorstellen, zu dem Zeitpunkt, dass da schon auch viel Trauer in den DMs war und dass
ja, viele Trauer, Leute versucht haben. Gut, es war alles dabei. Also, aber das bin ich ja gewohnt, aber es ist ja auch normal und es ist auch verständlich. Also, wenn ich jetzt Fan wäre und vielleicht einer meiner Lieblingsspieler oder einer, der auch im Verein vielleicht ein bisschen was bewegt hat, dann den Verein verlässt, aus Gründen, die man von außen vielleicht nicht so gut versteht. Dann sauer zu sein, ich meine, das ist menschlich, oder?
Ja.
Also von daher, ich bin da auch kein Böse, aber was soll ich machen? Ich kann es nicht mehr ändern.
Ja, das Ding ist
aber durch. Ja, das wollte ich mal sagen. Rückgängig machen kannst du es nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, dein größter Fehler war der letzte, ne?
Der letzte?
Der letzte Vertrag.
Was? Paderborn, oder?
Ja, ich sag den Namen nicht. Ich glaube, das war dein größter Fehler.
Ja, was heißt größter Fehler? Am Ende ist es natürlich auch ein bisschen die Frage von Alternativen.
Ja.
Meine Alternative war aufhören. Nein, aber Fehler würde ich das auch nicht sagen. Ich wollte einfach noch nicht aufhören. Ich war einfach noch nicht so weit, mich nach dem Aus in Wolfsburg gedanklich vom Fußball zu verabschieden. Von daher hätte ich wahrscheinlich vieles gemacht. Aber ja, am Ende.
Aber wie bist
das du? Halbe Jahr konnte mich gut darauf vorbereiten, ja, auf mein Karriereende.
Wie bist du auf den Gedanken gekommen? Jetzt ist Schluss.
Ja, ich sag ja, also die Zeit, erstmal hatte ich ja 6 Monate von Wolfsburg zu Paderborn, wo ich schon nichts gemacht habe. Das Ende war aber so abrupt, dass ich gesagt habe, ich konnte es mit meinem Kopf noch nicht vereinbaren, zu sagen, ich höre jetzt auf, weil ich einfach noch nicht bereit dazu war. Ich hatte dann aber natürlich nach der Zeit in Wolfsburg schon, auch als ich in Paderborn unterschrieben habe, habe ich natürlich schon im Kopf gehabt, so, es wird vermutlich eine der letzten Stationen sein, weil die Nachfrage war jetzt auch nicht so riesig, sonst wäre ich wahrscheinlich woanders hingegangen. Aber dann hat man natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und kann sich auch ein bisschen gedanklich irgendwie besser darauf vorbereiten. Diese 6 Monate haben mir auf jeden Fall geholfen, sagen, ich habe ein Leben nach dem Fußball, sicherlich ein anderes als das, was ich vorher hatte. Aber trotzdem ist es wichtig für den Kopf einfach. Eine gewisse Zeit brauche es einfach, weil ich den Fußball die letzten 20 Jahre war Hauptbestandteil meines Lebens. Und dann irgendwie von heute auf morgen zu sagen, oh, jetzt machst du einfach was anderes, geht nicht. Und deswegen waren die letzten 6 Monate auf jeden Fall gut.
Udo, du hast gesagt, der Fußball verliert dich gerade so ein kleines bisschen. Wenn es mehr Typen wie Max Kruse geben würde,
wäre geil.
Ja?
Ja, muss ich echt sagen. Ich liebe sie einfach. Ob das ein Stefan Effenberg damals gewesen ist, ein Basler gewesen sind, solche Typen, die findest du heute nicht mehr. Die findest du leider nicht mehr im Fußball.
Ja, aber die wollen die Vereine auch nicht mehr.
Ja, warum?
Wir Fans wollen die, aber Vereine wollen die nicht. Warum, kann ich dir nicht sagen.
Das ist,
beziehungsweise kann ich dir sagen.
Das kannst du ziemlich genau sagen. Ne?
Ja, weil das Image des Vereins einfach über einem Spieler steht. So, und jeder Verein hat Angst durch die ganzen Social-Media-Sachen, durch diese Präsenz, dass jemand einfach was Falsches sagen könnte, was dem Verein schadet. Und davor will sich eigentlich jeder Verein schützen. Und deswegen sagen immer alle, sie wollen irgendwie Spieler oder Spielertypen haben. Auch die ganzen Experten reden immer davon. Aber am Ende, ein Verein will das nicht.
Ist traurig, dass die Typen verschwinden von der Bühne.
Ja, aber um vielleicht da noch mal deine Werder-Geschichte mit einzuholen. Es gibt ja auch in diesem Verein einige Gesichter, die Kanten waren. Und du hast Mario Basler schon. Dann fallen ja noch mehr Spieler ein, die für dich so besonders prägend waren für diesen Verein?
Also wenn man nach der Erfolgsserie geht, Thomas Schaaf, Otto Rehhagel, Botava, ne, solche, Miku.
Ja.
Habe ich heute noch gefragt, was macht der
da
eigentlich?
Da fehlt noch einer.
Ja, Max.
Diego.
Ja, Diego. Ayrton.
Ja.
Wer war eigentlich der größte Spieler im Werder-Trikot, mit dem du hier zusammen gespielt hast, außer dir selber?
Der größte oder der Beste?
Ja, der Beste, der größte Beste. Ja, dann mach mal der größte und der Beste.
Also ich sag mal so, zu seiner Prime, der Beste auf jeden Fall Mesut Özil.
Ja.
Und der größte...
Ich fand Miku damals.
Mit Miku habe ich ja nicht zusammengespielt.
Ah ja, gut, aber.
Also der größte wahrscheinlich Bernardo Pizarro. Pizarro, glaube ich, ja, so die beiden.
Pizarro, ne?
Ja, ja. Pizarro war schon.
Was bleibt in deiner Erinnerung mit den Vereinen und deiner Vita und deinem Karriereende, wenn du an Werder Bremen denkst?
Da kommt eigentlich habe ich es alles schon aufgezählt.
Ja, aber also, das ist ja jetzt Ende. Da fassen wir nochmal zusammen.
Sind wir schon so weit?
Ja, also ich baue so langsam auf, damit die Leute, die jetzt sehr viele Fragen stellen, gleich Fragen stellen dürfen.
Ja, was bleibt in Erinnerung? Also eigentlich nur positive Erinnerungen. Positive Erinnerungen an die Stadt, an die Menschen, an den Verein, an das Stadion, an die Fans. Also es ist von... Durchweg. Ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Also in der Zeit, wo ich hier gelebt habe, waren eine meiner geilsten Jahre meiner Karriere. Ich kann jetzt vieles aufzählen, aber es wird immer das gleiche Ergebnis rauskommen.
Lass einen Applaus werden. Und Udo, von dir mal mit ein paar Worten, auch mit deinem Kampf gegen den Kommerz im Fußball. Du trotzdem in komplett grün-weiß heute hier mitgestylt, inklusive der Schuhe sogar, wie mir aufgefallen ist. Da ist noch mehr, oder was?
Jetzt hat er seine Tasche, die habe ich schon
gesehen. Ja, nur wartet mal ab.
Gastgeschenke.
Hast du Geschenke mitgebracht?
Nein, aber das Trikot hatte keiner. Und wo liegt es? Das kann man nicht kaufen.
Warte, hier liegt nichts.
Das habe ich damals... Das möchte ich gerne, dass Max hat nachher
Mutterschein. Das ist ein Trainingsshirt, oder nicht?
Nein, das ist kein Training.
Das ist ich muss erklären, weil auch Podcast, das ist das. Erklär's.
Greenkeeper-Shirt, den hat Sebastian mir damals gegeben. Einer der besten Platzwarte überhaupt, der leider zum DFB gegangen ist.
Oh.
Schön.
Der hat mir wirklich vieles erklärt.
Wäre doch mal ein Sondertrikot, oder? Ist das wirklich ein Trikot gewesen? Nein.
Nein, das ist nur für die Platzwarte.
Ja, Sondertrikot.
Das musst du gleich noch unterschreiben, Max, ne?
Weißt natürlich, du? Sehr gerne.
Ja? Applaus hier, oder?
Für was denn?
Ja, für eine Unterschrift. Nee, aber Udo, ich will ein bisschen Fazit haben. So, was ist für dich zusammenfassend das Besondere an Werder Bremen? Mal abgesehen davon, dass du mit dem Kommerz ein Problem hast gerade.
Ja, damit habe ich ein Riesenproblem. Da bin ich
aber das schieben wir zur Seite.
Das schieben wir zur Seite. Wie ich schon gesagt, jetzt mag einer oder andere glauben, ist mir auch egal. Ich habe das kennengelernt. Ich denke, was ich denke und nicht, was andere denken.
Ja.
So, wäre das für mich wirklich eine Familie geworden. Ich war oft genug letzte Zeit, also hier. Ich hatte auch schöne Gespräche. Max kennt das mit Gesprächen mit Werder. Top-Gespräche gehabt und so. Und die sind mir am Herz gewachsen, weil das einfach eine Familie geworden ist, auch für mich.
Ja, das kann ich ja nicht nur bestätigen. Wäre wieder ein Moment für einen Applaus, aber dann lasse ich weg.
Habe ich auch gedacht.
Ja.
Deswegen.
Denn es ist ein kleines bisschen wie Familie. Gibt es noch eine letzte Anekdote aus der Kabine, die du noch in die Podcast-Spur hauen kannst? Weil ich habe mir zwischendurch immer so Fragen gestellt, so als du der kleine Max warst, ob du den Platz außen gekriegt hast und quasi Taschen tragen musstest und als du dann der große Max Kruse warst,
also es hat sich
die Taschen zum Tragen rübergeworfen hast.
Ja, das habe ich, auf jeden Fall. Das hat sich ja auch in der Zeit irgendwie groß verändert, weil als ich irgendwie in den Profifußball reingekommen bin, da war es automatisch, dass junge Spieler, die irgendwie noch nicht so viel erreicht haben, die Bälle tragen, die Hütchen tragen, alles andere. Heutzutage, wenn ich 18-Jährige sehe, die gehen automatisch ohne irgendwas auf den Trainingsplatz.
Nee. Doch, das Handy in der Hand.
Ja, auf dem Trainingsplatz noch nicht, aber das hat sich auf jeden Fall auch geändert. Und ich habe schon versucht dafür zu sorgen, dass ich die Bälle auf jeden Fall nicht mehr tragen muss. So, von daher, ja.
Aber das war früher auch in den untersten Klassen, dass die jungen Spieler
Koffer getragen haben. Ja, aber das ist ja heutzutage ist das ja nicht mehr so.
Doch. Aber ist das wichtig, dass das noch so ist?
Also ich würde es, für mich ist es wichtig in der Mannschaft, dass es eine gewisse Hierarchie gibt.
Ja.
Ich glaube, natürlich soll jeder gut und gleich behandelt werden, aber es ist schon wichtig, eine Mannschaft, glaube ich, ist erfolgreicher, wenn es eine gewisse Hierarchie gibt, in der 3-4 Spieler irgendwie die Alpha-Tiere sind, auch wenn sich das komisch anhört, aber die einfach auch den Ton angeben auf dem Platz.
Und mit dir ist damit leider einer dieser...
Gibt's nur noch 3.
Kollegen von der aktiven Bildfläche verschwunden. Ich schließe den Podcast an dieser Stelle und sage vielen Dank, Max Kruse, dass du da warst.
Sehr gerne.
Es gibt ja immer noch dieses Leben nach dem Profifußball. So, hast du sowas wie Trainer oder Funktionär oder Platzwart noch im Auge?
Kannst du bei mir kommen?
Ja?
Ja, ich habe auch ein bisschen...
Aber da muss ich ja den Rasen selber mähen.
Ja. Musst du das zu Hause nicht?
Früher als Kind habe ich das oft gemacht zu Hause. Aber jetzt,
Taschengeld verdient.
Jetzt habe ich keine Rasen mehr.
Das ist ein Robby, was?
Nee, jetzt habe ich nur noch Balkon.
Sind das Ziele für dich nach der Karriere?
Also ich glaube Trainer eher nicht. Ich habe mich vorhin tatsächlich mit Nelson Valdez unterhalten. Den habe ich hier noch kurz getroffen in Bremen. Ich habe es auch schon gesagt, ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, so Trainer, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Know-how vom Fußball, ich könnte es schon irgendwie schaffen. Aber in Deutschland, ich bin jetzt, wie alt bin ich eigentlich, 36 schon geworden, Wahnsinn. In Deutschland brauchst du wirklich, selbst als ehemaliger Profi, 5 Jahre, um irgendwie deine A-Lizenz zu bekommen. Und lernen war schon nie mein Ding. Deswegen setze ich mich jetzt wahrscheinlich nicht 5 Jahre hin und lerne deswegen. Aber man kann es ja auch im Ausland machen schneller. Vielleicht von daher, wer weiß, was noch passiert. Erstmal aber Funktionär im Fußball eher nicht geplant.
Nee. Also?
Ja, Baller League.
Ja.
Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen.
Ja. Und du bist beim Dorfverein gut aufgehoben und glücklich?
Bin ich sehr glücklich drüber.
Ja.
Ich will auch gar nichts. Ich meine, ich arbeite auch ja noch nebenbei. Ne? Ich bin ja auf einer Werft am Arbeiten. Ich mache das ja wirklich als Nebenjob.
Hobby.
Aber da ist der Kommerz noch nicht so fortgeschritten, ne?
Leider die letzten Jahre. Nee, Kommerz nicht, aber leider ist mehr Andrang da. Ne? Wie, ja. Sonst haben wir vor 20 Leuten gespielt. Jetzt haben wir einen Zuschauerdurchschnitt, glaube ich, bei Heimspiel um die 550.
Wirklich?
Max, es sind immer mehr Argumente. Und vor allen Dingen, also es gibt ja auch das eine oder andere, für ein Spiel rüber wäre ja noch so eine Option, war so.
Ja, ich fange jetzt wieder an mit Fußball.
Ja.
In der Kreisliga.
Ernsthaft?
Ja.
Aber in Berlin, ne?
In Berlin, ja.
Ja. Ich finde das schön.
Okay. Einfach ein bisschen kicken mit ein paar Freunden.
Okay.
Ohne Training. vielleicht einmal die Woche, aber ein bisschen. Und einfach nur ein bisschen kicken.
Und
eine
Kiste Bier dabei, das ist wichtig.
Nee, ich trinke immer noch keinen Alkohol.
Nein?
Nee, immer noch nicht probiert.
Besser wird's nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht.
Vielen Dank, Max Kruse. Vielen Dank, Udo Tesch. Und vielen Dank an Floating Homes und Matej als Sponsoren an der Seite. Das war der Budenschnack, die offizielle Podcast-Version. Und wer jetzt nicht mitkriegt, was wir hier vielleicht danach noch in der Fragerunde machen, der muss beim nächsten Mal dabei sein, wenn es ein nächstes Mal gibt. Da gucke ich mal zu den Verantwortlichen da hinten und hole mir Nicken ab. Da wird bestimmt was kommen. Genau, wir werden sicherlich weitermachen. Ihr erfahrt es auf allen Kanälen. Vielen Dank, mein Name ist Nico Beckspin und bis zum nächsten Mal.